Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der 48. Folge von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und heute stelle ich euch den Verein Einkaufsstraße Bruno Marek-Allee vor. Dafür habe ich mit dem Vereinsobmann Michael Knoll gesprochen, den viele von euch vielleicht als Inhaber von Starbike kennen. Kleine Info in eigener Sache, falls es in der Aufnahme manchmal ein bisschen knistert, möchte ich mich im Voraus entschuldigen. Mein Lavalier-Mikrofon schwächelt nach 4 Jahren offensichtlich ein bisschen und ich brauche ein neues. Und umso mehr möchte ich mich bei allen bedanken, die den Podcast via Steady bisher mit einer Spende unterstützen. Und wenn auch du den Podcast gerne hörst, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Kreis der Unterstützerinnen beitreten würdest, damit ich den Podcast auch weiterhin fortführen kann. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder unter www.nordpost.at. Jetzt geht's aber in die Räumlichkeiten von Starbike zu meinem Interview mit Michael Knoll. Ja, ich sitze heute bei Michael Knoll bei Starbike. Du bist der Obmann des Vereins Einkaufsstraße Bruno Marek-Allee, über den wir jetzt am Anfang mal ein bisschen plaudern wollen. Und dann natürlich auch noch über Starbike und einige Aktivitäten, die ihr macht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Herzlich hallo.
Den Einkaufsstraßenverein, seit wann gibt's den und wie kam es überhaupt dazu, dass er gegründet worden ist?
Den Einkaufsstraßenverein gibt es jetzt seit März 2023. Ich muss da immer ein bisschen nachrechnen, die Jahre sind wir durcheinander gekommen. Seit März 2023, da wurde er offiziell gegründet von der Bianca Braunshofer und von mir, Bianca vom O-Books und von mir, also wir sind offiziell die Gründerinnen. Die Idee für den Verein ist schon ein bisschen älter und war ursprünglich die Unzufriedenheit mit der Situation der Bruno Marek-Allee. Ich betreibe Starbike an der Adresse jetzt 5 Jahre, wir haben auch bald Geburtstagsfest und wir haben halt eine andere Straße versprochen bekommen von den Zuständigen, wie auch immer. Mit O-Books, Wildesböckle sind 2 sehr gute, auch Eigentümerinnen geführte Geschäfte dazugekommen. Salon Werder war auch schon mit in diesem Packerl drin und gemeinsam mit Ali Vogel etc. haben wir uns dann irgendwann zusammengetan und überlegt, wie wir die Straße beleben können, was wir machen können, um einerseits mehr Geschäfte anzulocken, mehr Gastronomie anzulocken, was wir machen können, um unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Und das war sozusagen der Impuls, einen Verein zu gründen. Auch weil, also wir haben dann irgendwann bei der WKO angeklopft und die waren dann sehr überrascht darüber, dass wieder ein Verein gegründet werden möchte. Das ist eher eine Gegenbewegung zu dem, was in den letzten Jahren in Wien passiert ist. Da haben sich immer mehr Vereine verabschiedet aus unterschiedlichen Gründen. Und somit war eigentlich auch die WKO recht happy damit, dass da jemand sagt, hey, wir würden gern was machen.
Und du hast gesagt, ihr wart ein bisschen unzufrieden. Und das, was ihr dann machen wolltet, war eben auch ein bisschen die Arbeit von der NBV zu übernehmen, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt.
Ja und nein. Also wir haben uns jetzt, dadurch, dass viele der Mitglieder des Vereins Eigentümerinnen geführt sind, ist natürlich vor allem unser zeitliches Budget relativ beschränkt. Das heißt, wenn jemand dafür gezahlt wird, dass jemand etwas macht, dann reißen wir uns nicht um Zusatzarbeit, sagen wir mal so. Aber es war vor allem in den letzten, also ich sage mal, also Mitte 2022 bis Mitte 23 oder eigentlich das ganze 23er Jahr war, also es ist einfach nichts mehr passiert auf der Straße. Also es gab keinen neuen Zuzug an Geschäften, also es hat nichts mehr aufgemacht. Es gab keine Aktivitäten, es gab das eine Straßenfest, das aber ja, also zu wenig war, um tatsächlich irgendwie auch den Leuten, die hier leben, zu vermitteln, dass sich da jemand um dieses Viertel kümmert. Wir als einzelne Unternehmen haben auch ehrlicherweise kein Gehör gefunden, weder beim Bauträgerkonsortium noch bei Beziehungsvorstehung, wie auch immer. Und haben dann festgestellt, dass wir als größere Bande einfach mehr Lärm erzeugen können, weil es uns persönlich natürlich recht stark getroffen hat. Es ist schwierig, ein Einzelhandelsgeschäft zu betreiben in einer Straße, wo kaum Frequenz stattfindet. Aber weil es uns auch, also manche von uns leben hier im Viertel, ich wohne nicht sehr weit weg. Ich habe mich vor 5 Jahren sehr bewusst für das Nordbahnviertel entschieden. Und es war einfach recht frustrierend, dass man sieht, dass da kein, also dass es offensichtlich niemanden gibt, der sich da jetzt darum kümmert. Also wir haben nicht ganz verstanden, wie es sein kann, dass man einen Stadtteil quasi mitten ins Zentrum der Stadt setzt und dann irgendwie drauf vergisst. weil es ist die Bruno-Marek-Allee als Prachtstraße konzipiert worden. Das war immer die Idee davon. Und ich glaube, wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass es eine Prachtstraße ist.
Welche Aktionen habt ihr bisher gesetzt und was macht ihr in Zukunft?
Wir haben ein paar, also immer punktuelle Aktionen wie Sammelpässe zu diversen zeitlichen, also was weiß ich, Weihnachten oder Ostern oder so, ein Schulbeginn oder sowas in der Richtung gesammelt. Wir vernetzen uns vor allem untereinander und versuchen uns gegenseitig einerseits sozusagen das Publikum zuzuschieben, weil wir halt auch der Meinung sind, dass die Leute, die zum Beispiel bei mir einkaufen, wahrscheinlich auch bei Obux oder Wiedersberg da was finden. Wir bemühen uns, oder ehrlicherweise ein Jahr haben wir auch viel Kommunikation übernommen, die eben vom Nordbahnviertel im Quartiersmanagement hätte übernommen werden sollen. Wir sind in Planung, das ist, wird sich dieses Jahr zwar wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, aber wir wollen eine Art von Grätzlmesse machen, wo wir auch nicht nur sozusagen die Geschäfte, die schon an der Straße sind, präsentieren, sondern auch vielleicht Dienstleistungen und Produkte etc., die in Grätzl produziert werden oder angeboten werden. Vielleicht etwas in Richtung Weihnachtsmarkt, da sind wir gerade auch noch am Basteln bzw. am Überlegen. Und wir sind jetzt auch am 4. Oktober als Kooperationspartnerin von neuen Quartiersmanagement, also Quartiersmanagement Nordbahnviertel von der Andrea Mann. Da sind wir beim Straßenfest dabei. Darauf freuen wir uns sehr, weil das wird auch eine echte Zusammenarbeit und nicht so wie bisher.
Das klingt schon mal gut. Wenn jetzt vielleicht Gewerbetreibende zuhören, die noch am Überlegen sind, ob sie ins Nordbahnviertel kommen sollen, es hat dann natürlich Bad Press gegeben die letzten Monate. Was würdest du ihnen sagen, was sie hier erwartet?
Was sie erwartet, ist vor allem jetzt mal eine grundlegende Veränderung in der Vergabestruktur. Also bis jetzt waren wir sozusagen abhängig von einer GmbH. Die Idee dahinter war, dass das quasi verwaltet wird wie ein Einkaufszentrum. Eine Idee, die ich prinzipiell weiterhin sehr gut finde, dass man nicht 7-mal dasselbe Geschäft in der Straße hat. Wenn man jetzt ein Lokal sucht, muss man sich direkt an die jeweiligen Eigentümerinnen melden oder wenden, die auch schon teilweise inserieren. Was grundsätzlich hier zu erwarten ist, ist ein sehr lebendiges Viertel, auch wenn die Bruno-Marek-Allee vielleicht noch nicht immer so wirkt, sagen wir mal so. Aber es sind sehr viele Jungfamilien hier, es sind sehr viele junge bis mitteljunge Leute hier. Es ist sehr lebendig und es ist definitiv ein Stadtteil, der allein auch schon durch seine Verkehrsstruktur und die planerische Überlegung anders ist als andere Orte in Wien, sagen wir mal so. Es ist sehr zentrumsnah, man ist trotzdem schnell in der Natur. Das schätzen die Leute, die hier leben, glaube ich, sehr. Und dementsprechend ist das Publikum auch in meiner Wahrnehmung sehr, sehr qualitätsbewusst und auch sehr sympathisch.
Mhm. Was fehlt aus deiner Sicht in der Straße, wenn du jetzt so denkst?
Als Händler muss ich sagen, mehr Geschäfte wie meines oder wie Obux oder Wildesböckler, egal ob jetzt in Richtung Bekleidung oder was auch immer. Auch als jemand, der sehr gerne Gastronomie konsumiert, auch weiterhin Gastronomie, also egal ob jetzt Tages- oder Mittagszeit oder irgendwas, wo man sich am Abend hinsetzen kann. Da ist derzeit eigentlich das Beisel im Nordbahnviertel das einzige Lokal, wo man ein bisschen länger sitzen bleiben kann. Das ist sehr angenehm, aber natürlich wäre eine Alternative sehr schön. Also Gastro, irgendwas in Richtung, keine Ahnung, also die Leute fordern eher Pizzeria oder einen Drogeriemarkt oder. Dinge, die es halt woanders auch gibt. Vielleicht in ein bisschen besserer Qualität, weil das im Viertel würde das aushalten. Also es war sehr schade, weil ich weiß, dass zum Beispiel die Il Mercato vom Vorgartenmarkt war auch irgendwann im Gespräch, ist leider abgesprungen. Gastronomie in dieser Qualität würde sich hier, glaube ich, sehr wohlfühlen und würde ich persönlich auch sehr schätzen.
Meine persönliche Wunschgastro wäre was, wo man am Vormittag außergewöhnlich brunchen kann, zum Mittag was Gesundes essen, Nachmittag Kaffee trinken und am Abend dann lange was trinken.
Und dann noch absagen kann, genau. Das ist, glaube ich, das Einhorn oder die eierlegende Wollmilchsau. Aber sagen wir so, für Gastronomie ist es sicher ein bisschen herausfordernd. Also, da sage ich vielleicht auch dazu, die Wände sind recht hellhörig, sagen wir so. Wir hatten auch schon wir hatten hier im Geschäft eine Buchpräsentation gemeinsam mit Obux und um 22.20 Uhr eine Lärmbeschwerde. Und es war jetzt nicht, also keine Buchpräsentation mit Karaoke etc. Darauf muss man vielleicht achten. Vielleicht kann man entsprechend das Gastrolokal dann ausbauen. Aber vielleicht ist das etwas, was sozusagen die am Abend ein bisschen einschränkend ist. Aber für Brunchen, Frühstücken, Mittagessen, vielleicht auch etwas, wo man mit Kindern unterwegs sein kann, ist das sicher ein sehr lohnendes Viertel.
Weil du gerade sagst, entsprechend ausbauen, die Räumlichkeiten werden ja komplett leer übergeben. Magst du da auch aus deiner eigenen Erfahrung sagen, was das für dich bedeutet hat, als du mit Starbuck dahergekommen bist?
Da ist es auch so, dass meine Rahmenbedingungen waren noch etwas andere. Also wir haben vor über 5,5 Jahren zu verhandeln begonnen. Wir haben de facto einen komplett leeren Raum übernommen. Also es gab weder Fußboden noch sonst was. Wir haben das Geschäft aus eigener Tasche finanziert. Das waren doch knapp über 300.000 Euro, die da reingeflossen sind. Das ist eine Dimension, die man erstmal erwirtschaften muss, sagen wir mal so. Mein Wissensstand ist der, dass aktuell auch die Geschäftslokale als, ja, wie ist das, ich glaube, Edelrohbau oder sowas übergeben werden. Also man muss, es gibt nicht viel, was vorhanden ist. Es gibt da vorne eine Tür und ein paar Fenster und das Investment ist hoch, sagen wir mal so. Also es ist sicher etwas, was man über, also ich glaube, wenn man realistischerweise zum Beispiel eine Gastro hier aufmachen möchte, sollte man den Atem haben, dass man mindestens 5, 7, 8 Jahre quasi investieren kann, weil die Schwelle halt ehrlicherweise recht hoch ist. Was ich so mitbekommen habe, haben die jeweiligen Eigentümerinnen, also die Bauträger vor, dass die Geschäftslokale, die jetzt nicht vermietet sind, dass die vorbereitet werden, dass zumindest mal sozusagen eine Grundausstattung da ist, dass man zumindest mal ein Geschäft riskieren kann oder sowas in Richtung, ohne dass man gleich WC und die ganze Infrastruktur bauen muss. Weil derzeit ist natürlich die Hürde noch verhältnismäßig groß. Ich glaube, die Bauträger kommen entgegen, was Finanzierungsmöglichkeiten angeht, aber das Geld muss halt natürlich schon irgendwo herkommen und in weiterer Folge auch wieder eingenommen werden. Das ist sicher jetzt noch ein Thema. Und es gibt dadurch, dass zumindest bis vor kurzem alle leerstehenden Lokale auch offiziell vermietet waren, gibt es keine Leerstandsförderungen oder sowas in Richtung. Mhm. Es gibt von der Wirtschaftsagentur Wien für den zweiten Bezirk gibt es Grätzelförderungen für eben, um hier ein bisschen was an Investment abzufedern. Aber es ist ein bisschen was man in die Hand nehmen muss.
Jetzt kann man sich natürlich auch an das neue Quartiersmanagement wenden zur Beratung. Kann man auch dem Verein beitreten, wenn man noch nicht hier angesiedelt ist, sondern weiß, es wird in den nächsten Monaten oder Jahren hoffentlich soweit sein?
Also prinzipiell sind wir als Verein sehr offen für neue Mitglieder. Wir sind noch nicht, also wir haben eben auch Mitglieder abseits der Bruno Marek AG, obwohl wir es im Namen tragen. Also wir sind komplett offen, egal für welche Art von Dienstleistungen, Gewerbe etc. Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, bald hierher zu ziehen, dann auch herzlichst willkommen. Und wir sind aber jetzt auch nicht so ein exklusiver Verein, dass wir sagen, man darf nur als Mitglied quasi irgendwie sich dazusetzen oder mithören, sondern wir sind eine verhältnismäßig offene Gruppe und auch ab und an bieten wir auch die Möglichkeit, dass Nicht-Mitglieder quasi dazukommen können und einfach austauschen können. Also es ist nicht nur, ich sage mal, Meinungsverstärker, sondern auch Austauschmöglichkeit oder Netzwerk. Und wenn jemand konkrete Fragen hat, dann herzlichst eingeladen, sich an uns zu wenden.
Genau, ihr habt ja auch eine Website, www.brunomarekallee, jeweils mit -.at. Da hat man mal einen Überblick über alle Geschäfte, die es in der Brunomarekallee gibt. Ich bin natürlich immer auch bestrebt, im Podcast die Menschen vorzustellen, die hier arbeiten. Das heißt, vielleicht möchtest du ein bisschen von deinem Hintergrund erzählen und wie es dazu kam, dass du hier jetzt der Chef von Starbuck bist.
Also mein Name ist Michael Knoll. Ich bin der alleinige Eigentümer von Starbuck. Meine Geschichte in beruflicher Hinsicht ist, habe Musikwissenschaft studiert, bin im Marketing gelandet und irgendwann war dort, ja, also ist es mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass ich die ganze Zeit in einem Büro sitze und einen Bildschirm anstarre, ohne so recht zu wissen, was ich da mache. Und auch wenn es eigentlich schon erfolgreich war, habe ich gemerkt, dass das für mich nicht so ganz das Richtige ist. Meine Frau hat mir dann zu meinem 30er mein erstes richtiges Fahrrad geschenkt quasi. Ein Kona Jake the Snake Cyclocross Fahrrad. Cyclocross ist quasi Rennradfahren im Gatsch. Heute würde man das Gravel nennen. Und über dieses Fahrrad habe ich ein paar Leute kennengelernt, die auch Cyclocross fahren in Wien. Da war mein mittlerweile ehemaliger Geschäftspartner dabei, dem ich irgendwann dann nach dem zweiten oder dritten Bier am Balkon gesagt habe, wenn ich quasi das mit dem Marketing aufhöre, nimmst du mich als Verkäufer auf. Und er hat dann gemeint, hey, wer doch mein Geschäftspartner. Das war bis dahin keine Denkmöglichkeit oder Option für mich. Ich habe für Starbuck habe ich die Website gemacht und ein bisschen Social Media unterstützt. Und jedenfalls ist es dann recht schnell gegangen. Ich habe mich in diese GmbH eingekauft und so ist dann die Reise begonnen quasi. Also vom Radfahren hin zum, also quasi das Hobby zum Beruf gemacht. Wir sind dann 2019, also knapp vor der Pandemie, sind wir von der Lasalle-Straße hierher übersiedelt, als eines der allerersten Geschäfte überhaupt. Das war insofern recht, recht spannend, als dass wir hatten zwar einen Gehsteig, aber danach eine 1 Meter hohe Kante auf einer Schotterstraße, also da gab es noch überhaupt gar nichts. Das war super fürs Verkaufen von Mountainbikes. Das war irgendwie so, einfach springen sie da mal runter und dann wissen sie eh schon vieles über das Fahrrad. Und das ist dann zitzelweiß hat sich das dann entwickelt. Und jetzt seit 2022 mache ich das alleine, also habe mich von meinem Geschäftspartner getrennt. Genau. Das ist so die ganz kurze Geschichte, wie es dazu gekommen ist.
Man denkt ja wahrscheinlich immer wieder mal nach, den Beruf zu wechseln und denkt sich dann, na, was komplett anderes, da muss ich jetzt eine Ausbildung machen und woher soll ich das alles wissen? Wie ist das dann bei dir gelaufen? Also wie hast du dir dein Wissen über Fahrräder erworben und auch das Wissen als jetzt Geschäftsführer?
Über Fahrräder viel im laufenden Betrieb. Also ich habe schon vor meinem ersten echten Fahrrad ganz gern herumgeschaut und war Radfahrer, jetzt nicht irgendwie im ultrasportlichen Sinn, aber doch tägliche Wege und so weiter in meinem Fahrrad. Und sagen wir so Internetrecherche etc. etc. Also ich lese ganz gerne und da bekommt man, also das Wichtige ist, dass man sich da natürlich irgendwie am Puls der Zeit hält und dass man weiß, was gerade modern ist und was passiert. Historisches Wissen hatte ich durch Eigeninteresse schon ein bisschen. Das Wissen über Mechanik, also ein bisschen was weiß ich, aber zum Glück habe ich da ein hervorragendes Team. Es gibt mittlerweile auch eine Fahrradmechatroniklehre wieder. Da habe ich mit zwei von den ersten, die quasi diese Ausbildung jetzt geschafft haben, beide mit Auszeichnung, was mich sehr, sehr, sehr happy macht. Das mit dem Betreiben eines Geschäfts, die Geschäftsführungsseite ist teilweise operieren am offenen Herzen. Learning by doing. Es gibt ehrlicherweise viel Unterstützung von, also wenn man sozusagen eher übers Intellektuelle fassen möchte, gibt es natürlich wahnsinnig viele Bücher. Es gibt Kurse, es gibt von der WKO recht viel Begleitmaterial etc. Viele Dinge muss man aber erst selber herausfinden. Ja, es ist auch immer noch ein großer Lernprozess. Es ist auch so, dass wir uns, also wir haben Juli 23 mussten wir leider Insolvenz anmelden, weil eben Teile des also manche Fehler waren eigen gemacht oder hausgemacht, andere Fehler aufgrund der Situation in der Fahrradbranche, wie auch immer. Dazu gibt es ein längeres Video, was die Gründe sind. Aber es sind jedenfalls auch da im Zuge des Insolvenzprozesses oder Verfahrens habe ich auch wieder einige Sachen gelernt. Aber es ist auch so, dass man es wahrscheinlich tatsächlich erst dann herausfindet, wenn man es mal macht. Es ist, an manchen Tagen ist es extrem belastend, an anderen Tagen ist es sehr belastend, aber sehr lohnenswert. Und ich glaube, wenn man grundsätzlich mit Menschen kann, wenn man grundsätzlich lieber mit Menschen redet als mit Computern oder virtuellen Entitäten, dann ist es schon mal kein Fehler, sagen wir so. Wenn man Schwierigkeiten damit hat, sich auch irgendwie schwierigen Situationen zu stellen oder Verantwortung zu übernehmen oder auch manchmal Niederlagen irgendwie einzugestehen und sich zu überlegen, okay, wie ist es dazu gekommen? Was können wir das nächste Mal besser machen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Dann wird es auf Dauer wahrscheinlich schwierig, so ein Geschäft oder eine Gastronomie oder wie auch immer zu betreiben.
Jetzt komme ich ja seit Jahren immer nur zu euch, wenn bei meinem, weiß nicht, das kostet halt 600 Euro Fahrrad, irgendwas kaputt ist und schaue immer, was ihr da alles habt und denke mir, boah, wie kann man so viel Geld fürs Fahrrad ausgeben? Magst du vielleicht mal ganz schnell durch dein Sortiment führen von bis und was vor allem die besonders tollen Sachen sind?
Also grundsätzlich haben wir eine sehr breite Palette an Fahrrädern. Also wir haben natürlich Citybikes, Urbanbikes, wie auch immer. Ein Fokus von uns sind sogenannte Gravel-Fahrräder. Sehr vielseitige Fahrräder, mit denen man fast alles von Rennrad bis Mountainbike abdecken kann und alles dazwischen. Wir haben Kinderräder im Sortiment. Was wir nicht mehr viel haben, sind Mountainbikes, Hardtails oder Full Suspension Mountainbikes. Das ist, weil es da sehr gute Geschäfte in Wien gibt und weil es da auch ehrlicherweise sehr gute Fahrräder zu kaufen gibt, die wir nicht verkaufen können. Ein neues Segment, das wir jetzt haben, das wir gerade ein bisschen ausprobieren, sind urbane E-Bikes von Capri. Das ist ein spanischer Hersteller. der, also das sind Fahrräder, die ausschauen wie alte Stahlräder, sehr elegant. Der Akku ist versteckt und schaut aus wie eine Clean-Kantinenflasche. Den Motor sieht man fast gar nicht. Also es sind sehr, sehr schöne, sehr wertige Fahrräder.
Was ist da der Kostenpunkt bei sowas?
Das eine Modell, das Metz, ist bei 2.699.
Das schmeckt mir jetzt gar nicht so.
Genau, es ist günstiger als vergleichbare Fahrräder. Es hat Einschränkungen im Vergleich zu anderen Herstellern. Man kann es als Jobrad leasen über uns. Das heißt, man kann es sozusagen über dieses steuerschonendere Modell erwerben und abstottern. Genau, also es ist ein verhältnismäßig leistbares Fahrrad, das derzeit allerdings, also gefördert wird es nicht, aber es gibt zumindest das Jobrad-Modell für dieses Fahrrad. Ne? Mhm. Und natürlich, also preislich, also es geht los bei uns bei 749 Euro, das ist das günstigste Erwachsenenfahrrad, das wir haben. Wie in so vielen anderen Bereichen wahrscheinlich auch als Expertinnen im Bereich Fahrrad hat Qualität für uns halt natürlich einen anderen Stellenwert, sagen wir so. Unsere Hauptaufgabe sehen wir darin, dass wir, also wir haben eigentlich immer Fahrräder in annähernd allen Größen aufgebaut, dass sich mal jemand auf diese Fahrräder draufsetzen kann, eine Probefahrt machen kann. Und so wie es mir damals mit meinem ersten Fahrrad gegangen ist, merkt man recht schnell den Unterschied zwischen einem, ich sage mal, 400, 500 Euro Fahrrad und einem 750, 800 Euro Fahrrad. In Sachen Komfort und Qualität und Fahrspaß ist das eine andere Welt, die man, ja, also ja, sie sind teurer oder haben nicht ganz so einen niedrigen Preis, aber auch in Sachen Qualität, was Wartung, Service, Reparatur angeht, hat man in den Jahren danach wesentlich mehr Freude und wesentlich weniger Stress.
Was ich das Gefühl habe, wenn es nicht gerade geklaut wird, hat mein Fahrrad ja ewig. Also wie gesagt, ich lasse immer, nachdem ich es nicht selber kann und mag, bei euch reparieren. Aber im Prinzip sind das Kleinigkeiten und dann funktioniert es wieder. Also, dass ein Fahrrad wirklich mal kaputt wird, wie viel Jahre dauert das?
Ein Fahrrad ist ja eigentlich ein sehr simples Fahrzeug. Also da gibt es ja nicht viel, was kaputt gehen kann, sagen wir so. Verschleißteile sind klassischerweise die Kette. Solange man die halbwegs sauber hält, halbwegs geschmiert hält, hält die tausende Kilometer. Also bei einem Stadtrad kann man wahrscheinlich von 8, 9, 10.000 Kilometern ausgehen. Das ist in einem üblichen Fahrraddasein sind das 3, 4, 5 Jahre jeden Tag Radfahren. Das heißt, wenn man da ein Auge drauf hat und schaut, dass die Kette geschmiert ist und gereinigt ist, dann ist das schon mal ein Teil, das man recht gut im Griff haben kann. Selbes gilt für Bremsbeläge, egal ob Felgen gebremst oder Scheiben gebremst. Wenn man die regelmäßig tauscht, und da reden wir auch so von, ich sage mal, 6 bis 12 Monaten, und dann sind das im Wesentlichen die Teile, die kaputt gehen können. Reifen natürlich, die sollte man, sagen wir, spätestens nach 5 Jahren oder so tauschen, weil halt auch der Gummi vom Reifen einfach porös wird.
Also da meinst du jetzt auch den Mantel?
Den Mantel, genau. Also die quasi Weichmacher und so weiter, die überall vorhanden sind, die sind einfach nach circa 5 Jahren ist der Reifen einfach tot. Ja, das ist, also selbst wenn er noch Profil hat und selbst vielleicht nicht riesig ist, sollte man da investieren. Ansonsten, ja, also es kann gestohlen werden. Der Rahmen ist annähernd, also beim Rahmen kann so gut wie nichts passieren, außer durch Unfälle oder sonst was. Also wenn man sich ein bisschen drum kümmert, dann kann auch ein Fahrrad lange leben. Der Unterschied in der Qualität, zum Beispiel bei der Schaltung vor allem, ist der, dass die Teile, die in einer günstigen Schaltung verbaut sind, natürlich schneller kaputt gehen, weil die Materialien nicht so hochwertig sind. Ja.
Aber bist du der Meinung, dass es sich dann auszahlt, eben nur die Schaltung auszutauschen, obwohl das wahrscheinlich auch eine teure Angelegenheit ist, oder dass man irgendwann sagt, okay, ich tausche mein ganzes Fahrrad aus?
Also wir haben eine sehr gut funktionierende Werkstatt, in der wir auch, ich sag mal, außerhalb der Saison von Mai bis August sehr gerne auch Fahrräder revitalisieren. Also vor allem, wenn man vor 10, 15 Jahren ein gutes Fahrrad gekauft hat, wenn man gut auf dem Fahrrad sitzt, wenn der Rahmen in Ordnung ist, gibt es überhaupt gar keinen Grund, da nicht irgendwie weiterzuarbeiten. Also weil es ist meistens günstiger, ein Fahrrad oder ein gutes Fahrrad zu reparieren und es wieder quasi auf den Stand der Dinge zu setzen, als ein neues zu kaufen. Vor allem, wenn man gut sitzt, ist es sehr lohnenswert, das Fahrrad einfach wieder in Gang zu bringen. Wir haben auch People Who Care Repair als Motto für uns. Also wir schmeißen nicht gerne Dinge weg, wir reparieren Dinge gerne, und das gilt natürlich auch für Fahrräder. Wenn wir zum Beispiel der Meinung sind, dass es sich nicht auszahlt aufgrund Rahmenqualität oder sonstigen Problemen, also dass es sich wirtschaftlich einfach nicht auszahlt, dann sind wir auch so ehrlich und sagen, hey, das ist bei uns einfach zu teuer, das zahlt sich nicht aus. Aber reparieren ist auf jeden Fall lohnenswert und zahlt sich aus.
Jetzt abschließend in der Vorbereitung hast du auch noch, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Mental Health Bike Rides erwähnt. Was genau ist das?
Wir sehen uns ja auch, also mit dem Geschäft und mit der Werkstatt, ein bisschen als Community-Zentrum oder wie auch immer. Also man ist auch herzlich willkommen, einfach vorbeizukommen auf einen Kaffee oder auf ein Bier. Wir haben Mushi Craft als einer der wenigen in der Stadt. Und hinter diesem Bedürfnis irgendwie ein Ort zu sein, wo man sich auch einfach treffen und austauschen kann oder auf der Couch sitzen.
Genau, wir sitzen gerade auf der Couch.
Auf der Couch sitzen, ist es auch so, dass wir als Fahrradfahrende, also nicht nur als im Alltag Fahrende, sondern auch als sportlich Fahrende, wissen wir um die positiven Effekte einer Radfahrt Bescheid. Also wir wissen, wie es sich anfühlt, selbst wenn man vielleicht irgendwie gerade nicht mag oder müde ist oder wie auch immer diesen Schweinehund quasi überwinden muss. Aber in dem Moment, wo man eigentlich auf dem Rad sitzt und losfährt und mal 20, 30 Minuten ins Kurbeln gekommen ist, passiert etwas im Kopf, dass man vielleicht irgendwie auf das, was einen gerade beschäftigt oder lähmt, ein bisschen vergisst. Man nimmt die Natur wahr, egal ob das jetzt quasi Wind und Wetter ist oder Sonnenschein oder wie auch immer. Und dass das Gehirn oder das Gemüt oder wie auch immer richtet sich neu aus. Wir wissen aber auch oder erinnern uns teilweise noch an unsere Anfangszeit, dass so eine Radfahrt auch mit gewissen Hemmungen oder Hürden verbunden sein kann. Gerade wenn man irgendwie Anschluss finden möchte an eine Gravel-Gruppe oder Rennrad oder wie auch immer, kann man sein, dass man Zweifel hat, ist man sportlich genug, kommt man weit genug, kommt man mit und so weiter und so fort. Und mit den Mental Health Bike Rides wollen wir oder bieten wir etwas an, das im Idealfall sämtliche dieser Hürden sozusagen wegräumt. Also es sind gemeinsame Radfahrten mit vollkommen egal welchem Fahrrad, egal ob E-Bike oder Stadtrad oder Gravel oder Lastenrad oder wie auch immer. Wir nehmen alles und es sind circa 1 bis 1,5-stündige Radfahrten, die derzeit alle hier im Grätzl beginnen, wo wir uns neue Fahrradinfrastruktur anschauen oder einfach nur auf die Donauinsel rollen oder wie auch immer. Es ist immer eine Person dabei, die auch technischen Support bieten kann. Das heißt, wenn es irgendein technisches Hoppala gibt, dann kann man das unterwegs beseitigen oder so reparieren, dass man zumindest wieder nach Hause kommt. Es ist auch gedacht, als wenn jemand eine Pause machen möchte, dann machen wir eine Pause. Wenn jemand fotografieren möchte, dann fotografieren wir. Wenn jemand reden möchte, dann hören wir zu. Wenn jemand einfach nichts sagen möchte, dann ist das auch okay. Und es ist gedacht einfach als gemeinsames Radfahren ohne irgendeinen sportlichen Anspruch.
Wie oft findet es statt und wo findet man die Termine?
Die Termine findet man auf unserer Website auf starbike.at. Derzeit haben wir den 1. und 3. Mittwoch jedes Monats drinnen. Wir haben den nächsten, also wir hatten gestern einen und den nächsten haben wir am 2. Oktober gemeinsam mit O-Books. Genau, also wir kooperieren auch mit anderen Geschäften, Lokalen in der Nähe und überlegen uns auch immer wieder neue Themen. Also meistens hat der Ride ein Thema, um das wir dann lose herum eine Route basteln.
Ja. Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du gern sagen möchtest über Starbike, über die Bruno-Marek-Allee, über das Viertel?
Also ich persönlich bin guter Dinge, dass es jetzt endlich wieder jemand gibt, der das Nordbahnviertel betreut, der sich darum kümmert, dass für die, die hier leben, etwas passiert. Ich hoffe, dass die Vermietung der leerstehenden Geschäftsflächen, dass das schneller voranschreiten wird als in den letzten Monaten, weil ich mich sehr ich freue mich sehr auf neue Nachbarschaft. Ich hoffe, dass es gelingt, dass man andere Geschäfte anzieht, Lokale anzieht, die hier auch mitgestalten wollen, weil ich persönlich einfach ich fühle mich sehr wohl mit dem Geschäft hier im Nordbahnviertel und ich glaube, dass das Viertel einfach riesiges Potenzial hat, das man jetzt hoffentlich bald wirklich wird heben können.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Alle Websites, die jetzt genannt worden sind, finden sich dann auch noch in den Shownotes und auf www.nordpost.at. Also man kann alles nachlesen, wenn man sich jetzt nicht aufgeschrieben hat.
Ja. Vielen Dank.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Alle Infos findest du in den Shownotes und auf www.nordpost.at. Bis zum nächsten Mal.